Hallo und herzlich willkommen zum Patspot. Woche 12 ist rum. Die New England Patriots haben gewonnen gegen die New York Jets.
New Jersey bitte, ja?
Was?
New Jersey Jets bitte.
Das ist für mich New York Jets.
Jetzt zwei Tage in Folge bin ich in die Parade gefahren bei deinem Opening. Sorry.
Ja, das ist noch nicht mal ein großartig vorbereitetes Opening. Ich wollte einfach nur sagen, dass die New England Patriots 27-13 gewonnen haben und mit 8-3 sich den zweiten Platz zurückergattert haben von den Pittsburgh Steelers im AFC Playoff Race. Gut dastehen, eine insgesamt überzeugende Performance geleistet haben, über die wir heute sprechen wollen, hier im Petspot. Wie gesagt, sie stehen jetzt gut da. Darüber sprechen wir, über das Spiel und dann natürlich auch noch den Ausblick auf das kommende Wochenende, auf den kommenden Sonntag. Spätes Fenster, 10.25 Uhr auf Fox. Das Spiel zu Hause gegen die Minnesota Vikings, die ebenfalls ihr letztes Spiel gewonnen haben und die eben nach Foxborough kommen werden und ein sehr, sehr spannendes Spiel spielen werden müssen gegen die New England Patriots. Und das werden wir nachher ebenfalls beleuchten, Christian. Aber starten wir erstmal mit dem Sieg gegen die Jets, 27-13. Du hast ja vor dem Spiel, warst du ja extrem euphorisch. Du hast gesagt, du hast den Drink extra gemacht, du hast dich auf einen entspannten Football-Sonntag mit den Patriots gefreut, hast dich dann auf die Couch wahrscheinlich gelümmelt und hast dir gedacht, okay, das wird ein überzeugendes 43-10 vom Start weg.
Ja,
War dann aber doch ein bisschen anders als erwartet wahrscheinlich.
Ja, definitiv. Ich meine, bis ins dritte Quarter unentschieden. Das ist jetzt nicht etwas, was man erwartet. Nun muss man auch dazu sagen, okay, nach ein paar Tagen, wenn man ein bisschen drüber nachgedacht hat, denkt man, gut, Patriots on the road, stark viele Probleme gehabt, 3 Spiele verloren, nur 3 Spiele gewonnen. Ausgeglichen jetzt, deswegen Auswärtsspiel, ja, in Ordnung, bla bla bla. Und kann das dann alles wieder so ein bisschen rechtfertigen und damit wieder ein bisschen ruhiger werden. Aber ich habe tatsächlich gedacht, dass es ein Offensivspiel wird und die Defensive vielleicht so agiert, wie sie dann tatsächlich auch agiert hat. Denn die Defensive hat dann in der zweiten Hälfte hat sie sich festgefahren quasi in der Offense der New Jersey Jets und nicht mehr wirklich was zugelassen.
New York Jets heißen sie offiziell, Christian.
Ey, auch die Patriots selber sagen New Jersey Jets. Ich habe mir mal wieder das Video angeschaut und da hat Matthew Slater auch gesagt, wie man sich denn wohl fühlen würde, nachdem man hier in New Jersey.
Ja, in New Jersey spielen, weil da MetLife Stadium ist, Meadowlands ehemalig, aber es sind offiziell die New York Jets.
Ja, die Who Patriots cares? Heißen ja auch nicht Foxborough Patriots und das war das Argument für dich.
wäre eigentlich auch ein schöner Name, Foxborough Patriots. Entscheidend war aber, dass die oder beziehungsweise deswegen komme ich einfach so dahin, dass ich sage, okay, es war schon ein überzeugender Sieg und zumindest überzeugend, was die Statistik angeht, denn 498 Total Yards hatten die Patriots, also eine sehr, sehr gute Zahl, eine Zahl, die sie in den Niederlagen, die sie hatten gegen die Detroit Lions, gegen die Jacksonville Jaguars und zuletzt auch gegen die unglaublich starken Tennessee Titans hätten brauchen können müssen, um dieses Spiel auch zu gewinnen. Also 498 Yards. Und die kamen mit nicht unbedingt viel, sie mussten sich nicht deutlich anstrengen, um diese 498 Yards zu erzielen. Jetzt sind klar die Jets mit 3-8 auch nicht unbedingt das Team, was eine unglaublich große Gefahr darstellt, keine wirkliche Challenge ist für ein Team wie die Patriots mit großen Playoff-Ambitionen noch immer. Trotzdem 498 Yards ist eine sehr, sehr gute Zahl und da muss man ja noch die ganzen Penalties rausrechnen.
Natürlich. Also das Problem, glaube ich, dass man das wirklich am aufdringlichsten war, warum das Spiel sich irgendwie nicht so richtig schön angefühlt hat, waren tatsächlich die Penalties. Also das Spiel war insgesamt relativ sloppy. Brady hat wieder mal nicht seine beste Leistung gezeigt. Also er ist in dieser Saison bisher einfach ein durchschnittlicher Quarterback, ne? Also da ist auch welche Stats man sich anschaut, ne? Nach Quarterback Rating ist er, lass mich gut schauen, auf Platz 16, eingeschlossen von Ryan Tannehill und Eli Manning, ne? Das ist nicht der Anspruch von Tom Brady, ähnlich sieht's auch mit anderen Stats. nur wenig gesackt wurde er, was eigentlich dann wieder ein bisschen gegenläufig ist. Ne? Ich glaube, nur Drew Brees und Andrew Luck wurden bis jetzt weniger gesackt in dieser Saison. Brady überzeugt das bis jetzt einfach nicht. Man kann dann natürlich wieder als Gegenargument anbringen, dass halt der Kern der Offensive, sprich Julian Edelman, Rob Gronkowski und Josh Gordon, noch nicht wirklich oft zusammengespielt haben. Es gab jetzt 4 Spiele, in denen alle 3 auf dem Feld standen. In diesen 4 Spielen haben die Patriots auch alle gewonnen. Und wenn sie nicht, wenn einer gefehlt hat, sind sie halt zu 4-3 runtergedroppt. Und das sind natürlich alles dann immer so Qualifiers, die man anbringen kann. Aber das erwartet man halt nicht von den Patriots, ne? Und irgendwie warte ich halt immer darauf, dass der Schalter umgelegt wird und dass es dann irgendwie konstant weitergeht. Und ja, nachdem ich dann vor 2 Wochen nach dem Green Bay-Spiel, beziehungsweise vor 3 Wochen nach dem Green Bay-Spiel davon überzeugt war, dass der Schalter umgelegt wurde, kam halt Tennessee und dann kam das Zweifeln wieder, ne? Also es ist halt eine ganz andere Saison und ja, aber es gibt auch genug Grund zum Optimismus, da werden wir dann gleich auch nochmal drauf kommen. Das nur erstmal so, warum es so ist, wie es ist.
Ja, Brady, ich meine, Rating hat er von 115,4 ganz genau, 20 von 31, 283 Yards, 2 Touchdowns, keine Interception diesmal und was ich interessant fand in seinem wöchentlichen Interview, was er zu Beginn der Woche dann immer hat nach dem Spiel Local in Boston, hat er darüber auch gesprochen, dass er selber natürlich auch nicht zufrieden ist mit seiner Leistung in dieser Saison, dass er natürlich immer versucht, das, was ja sein Mantra ist, der beste Quarterback für das Team zu sein. Und er hat das ganz schön zusammengefasst und er hat gesagt, wenn ich keine Fehler mache, gewinnen wir das Spiel. Er hat davon gesprochen zu 95%. Das finde ich jetzt ein bisschen hochgegriffen, denn wir haben auch schon Spiele gesehen, wo er extrem gut gespielt hat, aber die Patriots trotzdem verloren haben. Und der hat das geknüpft daran, dass wenn das Quarterback-Play schlecht ist, kannst du in der Liga nicht gewinnen. Und vor allen Dingen ist das Quarterback-Play schlecht, wenn du Turnover produzierst. Und das haben wir in der Saison gesehen. Wenn er Turnover produziert, haben die Patriots Probleme. Und er hat gesagt, er wurde dann auch in dieser Saison weniger aggressiv, als das in den Jahren zuvor war. Also er hat weniger Aggressivität gezeigt. Das zeichnet sich dadurch aus, dass er vielleicht den einen oder anderen Pass nicht geworfen hat, den er sonst geworfen hätte, eben aufgrund der Tatsache, dass er sich nicht so sicher war, dass er es nicht riskieren wollte, weil er gesagt hat, okay, wir können uns in der momentanen Situation keinen Turnover leisten. Was dazu führen kann, weswegen er eben für uns teilweise so sehr sloppy wirkte, so als wäre er nicht ganz bei der Sache, dass er dann quasi den ersten Read gesehen hat und, weiß nicht, vor einem Jahr, vor 2 Jahren hätte er den Ball dahin geworfen. Diesmal zögert er, überlegt sich dann doch irgendwie James White anzuwerfen und wirft den Ball dann irgendwie James White in die Hacken, der den dann auch nicht mehr fangen kann. Ja. Also das macht für mich schon Sinn, dass er sagt, okay, er will jetzt wieder aggressiver spielen, wieder zurück zu dieser alten Stärke, die er auch hatte, das Vertrauen haben auch wieder in die Receiver und naja, wenn er das hat, dann kann es vorangehen. Also er hatte zumindest in den letzten Spielen sehr, sehr wenige Turnover. Ich glaube, keine Interception in den letzten 3 Spielen.
In den letzten 4 Spielen hatten die Patriots generell gar keinen Turnover mehr gehabt.
Ja. Und das hilft. Deswegen da hoffe ich einfach mal, dass er sich da wirklich, dass er sich da nicht irrt. Die 95% sind wahrscheinlich sehr, sehr hoch gegriffen, aber nichtsdestotrotz eine gute Erklärung, finde ich.
Ja, ist wieder eine Definitionsfrage, was wäre ein Fehler und was nicht, ne? Also wenn Tom Brady meint, wenn er perfekt spielt, dass er wirklich jeden Pass am Mann bringt, dann ist die Chance wahrscheinlich wirklich bei 95%, ne?
Ja.
Aber wenn man jetzt von einem Spiel, das man halt generell als super gut bezeichnen würde, als perfekt ausgeht, dann ist es wieder anders, aber semantische Sachen sind jetzt auch nicht unbedingt Hauptthema unseres Podcasts.
Nee.
Ja, auf jeden Fall haben wir 2 Indizien dafür, dass es jetzt besser wird. Zum einen ist Tom Brady zu seinem alten Helm zurückgekehrt. Für die, denen es aufgefallen ist, war so eine kleine Side-Story neben dem Spiel.
Gab es nicht auch einen Twitter-Account, der sich nur darum gekümmert hat?
Ah, den kenne ich gar nicht. Sowas muss mir geben. Weißt du, ich mag sowas gerne, zumindest mal für ein paar Wochen.
Ja.
ist zum alten Helm zurückgekehrt, nachdem er, ich weiß nicht, auch in dieser Saison vorher schon mal gewechselt hat. Er ist, glaube ich, mit dem neuen in die Saison gestartet. In der Preseason hat er rumprobiert, ne?
Ja.
In der Preseason hatte er selber gesagt, dass der neue Helm Ja, das periphere Sichtfeld, dass er sich damit nicht so wohl fühlt, spricht, wenn er halt so, ne, ja, periphere Sichtfeld halt, dass er damit so ein bisschen Probleme hatte und tja, jetzt scheint er darauf zurückgekehrt zu sein. Vielleicht ist das auch tatsächlich ein mentales Ding. Ich meine, bei so einem Quarterback sind diese Dinge bei Tom Brady alle sehr stark optimiert und wenn da irgendwie was kratzt, was juckt oder was zwickt oder halt dementsprechend an Sicht fehlt, dann könnte das natürlich auch so tatsächlich in die Mechanik ein bisschen reingreifen, auch wenn das irgendwie komisch klingt, aber ich könnte mir das schon vorstellen. Und das Zweite, Tom Brady hat mal wieder den Ball verteilt in diesem Spiel. Das fand ich wirklich sehr positiv. Das ist ja durchaus was, ich weiß nicht, ob wir das jetzt tatsächlich im Podcast auch angesprochen hatten, aber es ist was, was mir auch so in den letzten Wochen aufgefallen ist. In diesem Spiel wurde, Dorsett wurde zweimal angeworfen, ich glaube Hogan dreimal. Lass mich mal kurz schauen.
Zweimal.
Gronk, Gordon und Edelman und Patterson sogar auch. Also insofern den Ball ein bisschen verteilt, das ist, glaube ich, durchaus wichtig, dass Brady da ja sowohl das Vertrauen als auch die Zeit hat, vielleicht auch mal von seinem ersten und zweiten Read abzugehen und dann zu gucken, was sonst noch so geht auf dem Feld.
Ja, wobei, das hatten wir auch während des Spiels noch besprochen. Mich hat es ein bisschen gestört, dass er trotzdem immer noch so ein bisschen festhängt auf seinem ersten Read und vor allen Dingen eben sehr gerne. Entweder es ist das Playcalling oder es ist Tom Brady dann, das können wir natürlich abschließend nicht beantworten, dass er, wenn er merkt, zu Beginn eines Spiels, er hat eine gute Connection mit einem Receiver, ob es jetzt Gordon ist, ob es jetzt Gronk wieder in diesem Spiel war oder Edelman, versucht er sehr, sehr viel dahin den Ball auch zu bringen. Also er forciert das manchmal zu sehr und das haben wir bei Gronk gesehen, diese zwei Fade Routes in die Endzone, wo Adams Gronk wirklich sehr, sehr gut gecovert hat. Nach der ersten, wo Gronk im Grunde genommen den Ball durch eine Interception verhindert hat, gehen sie danach direkt wieder zu dieser gleichen Fade Route über Gronk, der so halb doppelt gecovert wird. Mochte ich nicht. Also,
da habe ich eine andere Meinung. Da hatten wir uns ja auch drüber unterhalten. Ne?
Ja.
Also ich sehe das halt so, dass du Gronk, selbst wenn er halt gut gecovert wird, was Adams in dem Moment gemacht hat, ne? Also da ist jetzt auch nicht viel, was man da falsch machen kann als Cornerback, wenn du einfach gerade läufst und ne, kannst ja schlecht die Coverage falsch lesen und ausrutschen oder so. Das wäre jetzt nicht unbedingt gut. Aber du hast halt mit Gronk einen unglaublich sicheren Fänger. Und wenn der Ball halt auch mal wirklich bei ihm landet, dann ist die Chance auch nicht verkehrt und nicht gering, dass er den Ball dann tatsächlich auch fängt. Nun hat Brady beide Bälle meines Erachtens ja nicht fangbar geworfen, ne? Und auch wieder ein Zeichen für Bradys ja Durchschnittlichkeit. Ich weiß es nicht. Also irgendwie bereitet mir das auch ein bisschen Sorgen.
Naja, gut, die beiden Bälle waren nicht gut geworfen, das stimmt. Aber ich denke mal halt in dem Moment, okay. Wenn ich Gronk dann nochmal im zweiten Spielzug danach wieder rausbringe, ihn wide aufstelle, ich sehe, okay, er wird von dem besten Verteidiger, den die Jets überhaupt diese Saison und auch wieder in diesem Spiel haben, gecovert, one-on-one, mit eventuell noch einem Safety, der darüber shiftet, so wie es bei den beiden Malen eigentlich der Fall war, dann muss Brady doch auch wissen, okay, ich habe zwar Gronk, der eine sichere Bank ist für mich, aber irgendwo auf dem Feld muss ich aufgrund dieser Coverage ein One-on-One haben. Das heißt, dann kann ich nach Gordon gehen, dann kann ich Edelman angucken, dann kann ich Hogan gucken, aber er bekommt den Snap und quasi sein erster Read ist der einzige Read, es ist Gronk und dann wirft er eben die Fade Route. Und
ja, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass sowas ein bisschen
Nicht so super zufrieden mit.
So ein bisschen Gronk wieder zurück in das Jahr holen, so ein bisschen in die Season zurückzubringen, weißt du? Also weil er ja nun wirklich doch eine schwache Phase jetzt hatte, natürlich auch unterbrochen von Verletzungen und man ihn dann wieder zurückholen will. Ne? Man hat es ja auch gesehen, er hat jetzt endlich wieder einen Touchdown gefangen und das war wirklich Gronk-esque, könnte man wirklich tatsächlich so sagen. Ne? Das war Gronk, wie man ihn kennt und wie wir uns ihn wieder zurückwünschen. Und die anderen Catches von ihm, die anderen beiden, die waren jetzt, ja, eigentlich auch typisch Gronk, würde ich sagen, ne? Also, nichts also, das waren jetzt keine spektakulären Plays, das würde ich jetzt nicht sagen, aber die waren solide und sicher, ne? Und dementsprechend könnte ich mir auch vorstellen, dass es da wirklich darum ging, zu sagen, okay, wir investieren jetzt in diesen Spielzug ein bisschen was für den Rest der Saison.
Ja, richtig, aber bei all die Catch, also 7-mal wurde Gronk angeworfen von Brady für 3 Receptions, 56 Yards, 34 eben dieser lange Touchdown-Pass auf Gronk. Das waren aber auch alles, die 3 Receptions im Idealen waren eben auch alles Plays, in denen Gronk vorher eben nicht die ganze Zeit angeworfen wurde, beziehungsweise es waren Plays, in denen der Pass auf Gronk nicht so offensichtlich war. Er war überraschender. Jedes Team, das die Patriots spielt und sie sehen, dass Gronk nicht als klassischer Tight End aufgestellt ist, sondern eben als Wide Receiver draußen steht, sie wissen, in den meisten Fällen wirft Brady den Ball dann noch gerne dahin. In den Fällen, in denen Gronk in dem Spiel wirklich gut gespielt hat, war, als er wirklich als der klassische Tight End aufgestellt wurde, nachdem man ein, zwei gute Läufe hatte mit dem Play-Action-Pass, dann eben Gronk zu suchen wieder. Also dieses klassische Spiel mit Gronk, dass man ihn ein bisschen versteckt für ein paar Spielzüge und dann kommt der Pass auf Gronk. Aber nicht Gronk, Gronk, Gronk und nochmal Gronk, nur um ihn zurückzubringen. Also das ist so. Aber naja, das ist auf jeden Fall, zumindest ist es schön zu sehen, dass Gronk offensichtlich deutlich, deutlich besser physisch drauf ist als in den Wochen davor.
Ja, und immerhin hat er gegen Adams halt auch durchaus Erfolg gehabt, ne? Auch das, ja. Zwar das, war das das erste Target auf Gronk, wo Adams wirklich eine unglaublich gute Coverage hatte.
Ja.
Wo er quasi im Moment des Fangens ist er, glaube ich, mit dem Kopf an den Ball gekommen, ne? Also das war schon sehr stark, aber es ist schon nicht verkehrt.
Aber
also,
da war Brady auch ein bisschen spät mit dem Wurf.
Ja, ja, das ist das, was ich predige, ne? Das
jetzt, kommen wir.
Ja.
Kommen wir doch.
Gut, schlecht verletzt, oder?
Genau, kommen wir doch dazu. Ja. Good, bad, injured. Unsere erste Rubrik hier im Padspot. Christian, du hast das Mikro sozusagen um. Good, auf der guten Liste für dich. Offense, Sony Defense. Michel.
Was? Sony Michel, ganz klar, würde ich sagen. Also da. Die Patriots haben das erste Mal seit 2014 wieder im Team-Effort es geschafft, über 200 Yards zu erzielen. Das letzte Mal 2014 war es Jonas Gray, der 6-Wochen-Mann.
Nee, im Grunde war es nur eine Woche. Ne?
Ja, der hat dann irgendwie noch ein paar Mal gespielt und dann so ein bisschen so mittelmäßig und ist dann auf dem Sports Illustrated Cover gelandet und hat dann, glaube ich, ein Meeting verpennt und noch ein Meeting verpennt und dann war er auf der Straße. Ne?
Ja, so ungefähr.
Irgendwie so auf jeden Fall war das. Endlich mal wieder was heißt endlich? Das ist vielleicht das die falsche Wortwahl für mich, aber mal wieder ein Effort mit mehr als 200 Yards Rushing im Team. Sicherlich nicht verkehrt. Ich bin nicht der Riesenfan davon, wenn die Patriots sich auf das Laufspiel so stark verlassen, weil es ist halt nicht ihre DNA irgendwie. Es ist fühlt sich nicht natürlich an, wenn sie so stark auf das Laufspiel verlassen wird. Vor allen Dingen halt gemessen daran, dass die Saison bis jetzt so ruckelig gelaufen ist. Ne? Aber vielleicht ist es der neue Weg. Vielleicht sagt man sich, okay, gut, jetzt haben wir das Laufspiel, wir haben mit Sony Michel einen mehr als fähigen Running Back. Wir haben eine starke Offensive Line, die, wenn sie nicht wie Trent Brown irgendwie 3-4 Holding Penalties produziert, auch gut laufblocken kann. Und das öffnet natürlich auch wieder den Rest deutlich. Ne? Und ja, okay. Aber es ist auf jeden Fall was mich optimistisch in die Zukunft blicken lässt. Deswegen Sony Michel in der Offense für mich ganz klar als gut zu benennen. In der Defense.
Name him.
Tja. Ich weiß es nicht. Auch wenn die defensive Leistung gut war, weiß ich nicht, wie ich da jetzt rausnehmen soll. Ich hätte für einen schlechten eine Person, aber auch da ist es mir schwer gefallen, wirklich jemanden festzustellen.
Dann
übernimm du mal.
Dann übernehme ich die Defense. Und für alle, die es vielleicht schon langweilig finden und denen es zum Hals raushängt, aber gut konnte für mich in dem Spiel mal wieder nur Stephon Gilmore sein.
Ja.
Sein Rating ist extrem gut. Er gehört zu den besten Cover-Cornerbacks in der Liga. Was das Rating, was er quasi den gegnerischen Quarterbacks zulässt.
Der hatte diese Woche wieder das beste Rating von allen Cornerbacks, ne?
Ja.
Habe ich, glaube ich, von PFF gesehen.
Und gehört damit, glaube ich, zu den Top 3 oder Top 5 zum, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob sie momentan Top 3 sind. Auf jeden Fall dieses Gilmore Island, was ich ja ausgerufen hatte, sieht gut aus. Und die Male, in denen er sozusagen dieses klassische Trailing hatte, also in denen er ein bisschen hinterhergelaufen ist, das sind halt einfach die Zone-Coverage-Plays und da fehlt es an der Abstimmung oder da weiß ich auch nicht, ob die Patriots einfach so soft dann spielen und das auch zulassen oder sagen, okay, wenn der gegnerische Quarterback, in dem Fall McCown, in der Zone den richtigen Anspielpartner findet, dann ist das so, dann ist es unser Problem, dass wir vorher nicht mit dem Pass-Rush genug Druck ausgeübt haben. Aber ansonsten, ja, kann man nichts anderes sagen als Gilmore rettet der Defense ein ums andere Mal wirklich einiges und holt da wirklich viele Kohlen aus dem Feuer, auch wenn er häufig nicht so auftaucht auf dem in dem Statsheet, aber das, was er macht, ist wirklich großartig, finde ich. Und auch wieder in diesem Spiel hat er,
Blitzen,
hat er das bewiesen.
Blitzen kann er nicht so gut.
Hat er jetzt einmal probiert, ne?
Ja, hat schon recht. Also schlecht ist auf keinen Fall. Ob ich eine gute Liste. Ja, kann er vielleicht auch draufpassen? Weiß ich nicht.
Die Perception war wunderschön von ihm, muss man sagen. Also hat die Coverage perfekt, hat gesehen, dass er kein Problem hat gegen den Wide Receiver, hat früh genug sich umgedreht, hat gesehen, was der Quarterback macht, hat den Quarterback gesehen, die Augen gelesen und dann wunderbar intercepted. Also großartig, auch wenn es natürlich eine scheiß Field Position war nach der Interception, war das ein gutes Play von ihm.
Ja, das stimmt.
Ne? Zwei Pässe verteidigt, eine Interception. Was willst du mehr? Genau, so viel dazu. Kommen wir zum Schlechten. Dann, Christian, du hast es angesprochen, dir fiel es leichter, auf der Defense-Seite jemanden Schlechten zu nominieren für unsere Liste. Wen hast du denn da?
Ja, leichter ist halt auch schwierig. Als das Spiel mir nochmal angeschaut, habe ich gedacht, okay, wen kannst du draufpacken? Und da ist halt Jonathan Jones für mich rausgefallen, denn er hat mindestens zwei Busted Coverages gehabt und eine davon resultierte dann auch noch in dem Field Goal, quasi kurz vor der Halbzeit, wo er das Tackling dann auch nicht geschafft hat. Und ich glaube, das war Anderson, der dann die nötigen 5-6 extra Yards quasi nach Contact noch erlaufen konnte. Dann konnten die Jets quasi noch kurz vor knapp nicht auch. Ich glaube, mit 8 Sekunden haben sie den Ball dann gespiked und einen Field Goal geschossen. Also das war jetzt nicht ganz optimal.
Nee, stimmt. Jones ist mir auch aufgefallen. Ansonsten, ja, muss man wieder mal sagen, gegen die Jets 2 Sacks nur insgesamt in dem Spiel fand ich wenig und sind mal wieder, entweder ist es Dietrich Wise oder in dem Fall dann auch noch dazu kommen Trey Flowers, also die beiden einzigen, die für einen Sack gut sind momentan in dem Team. Claiborne hat einige Snaps wieder gesehen in den Third Downs, hat wirklich so gut wie keine Pressure für mich produzieren können. Also ist wirklich mehr und mehr Enttäuschung für mich. Claiborne, von dem ich mir wirklich deutlich mehr erhofft hatte in diesem Jahr, macht deutlich wenig. Also ich weiß es nicht, ob die Patriots zu viel auf dieses Dallas-Game gegeben haben, als er im letzten Jahr mit den Atlanta Falcons 6 Sacks in einem Spiel hatte. Ansonsten kommt von ihm sehr wenig und fand ich sehr enttäuschend. Also da hätte ich mir deutlich mehr erwartet gegen die O-Line der Jets, gegen McCown, der den Ball dann später auch längere Zeit halten musste aufgrund einer guten Coverage in der Secondary und trotzdem nicht genug Druck kam. Fand ich enttäuschend und das ist das, was mich am meisten irritiert, wenn wir jetzt weitergehen in die nächsten Wochen, in die Playoffs. Wann und wo können die Patriots genug Druck ausüben?
Ja, das ist wirklich eine interessante Frage. Auch das Blitzing von den Linebackern, ne? Roberts hat es mehrmals probiert, sieht halt auch nicht wirklich so vielversprechend aus. Ne? Also könnte wirklich ein großes Problem sein und vielleicht dann darauf hinauslaufen, dass dann in den Playoffs konstant nur noch mit 3 gewascht wird und man 8 in die Coverage droppt und dann hofft und betet.
So wie das Spiel, ich weiß nicht, war das vor 2 Jahren oder so gegen zu Hause gegen Seattle? Da habe ich echt, ich weiß nicht, mindestens ein Kissen gegessen, weil die Patriots irgendwann standardmäßig nur noch 3, ab und zu sogar nur 2 Leute gerusht haben und trotzdem Russell Wilson dann noch den Receiver gefunden hat, was eigentlich mathematisch gar nicht möglich ist, aber irgendwie hat es doch geklappt und davor habe ich natürlich auch sehr, sehr viel Angst, weil die Patriots dann auf einmal irgendwie so fancy sein wollen und sagen, okay, wir rushen nur noch irgendwie 2 Defensive Tackle und der Rest droppt irgendwie in die Coverage und zack, boom, eine Completion über 30 Yards, wo du denkst so, komisch. Kommen wir zur guten, beziehungsweise schlechten Seite auf der Offensive-Seite. Hast du da jemanden finden können? Mir fiel es da sehr, sehr schwierig, jemanden wirklich rauszunehmen und zu sagen, schlecht.
Na gut, ich meine, Trent Brown wäre eine Möglichkeit, weil er eben, ich glaube, wirklich 3 Holding Penalties hatte, ne? Oder zumindest hat er 3 Penalties insgesamt gehabt. Ob das allein jetzt schon reicht, weil das Laufspiel auch gut war, weiß ich nicht, würde ich eher nee sagen. Ich meine, Dorsett hat seine beiden Bälle gefangen, Hogan hat seine Bälle gefangen, Edelman hat wieder so ein relativ typisches Edelman-Spiel endlich mal gehabt, also wirklich sehr feisty gewesen, sehr aggressiv, auch der Touchdown-Lauf von ihm hat er irgendwie zwei Tackles quasi gebrochen, mehr oder weniger. Gronk, tja, ist für mich nur auf die gute Liste zu packen, weil er eben Gronk-Momente gezeigt hat, von aus alter Zeit so ungefähr. Die schlechte Liste auf keinen Fall. Wen haben wir noch? Patterson ist da so ein bisschen egal. Insgesamt dann doch. Und tja, Josh Gordon wurde weniger getargetet, hat aber, ich glaube, 4 von 5 Pässen gefangen. Ne?
5 von 5 für 70 Jahre.
5 von 5, okay, ja.
Also perfekt also, ist ja eigentlich, was du von einem Receiver haben willst. Ein paar Yards mehr wäre schön, Touchdown wäre toll, aber ansonsten sehr, sehr solide von Gordon, der offensichtlich immer besser die Connection findet mit Brady. Edelman fand ich, du hast vollkommen recht, es war wieder so ein typisches feisty Edelman Boston-mäßiges Rausgrinden. Er hatte, was ich erstaunlich finde, ein Average von 21 Yards. Natürlich auch bedingt durch seinen 36-Yard-Catch, aber 21 Yards im Average ist für Edelman natürlich eine großartige Zahl. Insgesamt 84 Yards, sonst hatte er eher so Running-Back-Nummern, irgendwie so 6, 7 Yards im Average. Das fand ich wirklich sehr, sehr, sehr ansprechend. Wie gesagt, mir fiel schwer. Das Einzige, was mich so ein bisschen, schlechte Liste ist schwierig, aber ein bisschen irritiert hat mich mal wieder Cordarrelle Patterson, der abgesehen von dem Jet Sweep, End-Around, eigentlich, wir haben wieder untergegangen, ist zwei Targets, eine Reception für minus ein Yard. Dann ist er noch 5 Mal gerusht für 10 Yards, okay, aber so wirklich.
Noch einen ballsy Move gemacht, ne?
so wirklich ist er noch nicht integriert, beziehungsweise auch die Patriots finden noch nicht wirklich so die Möglichkeiten, ihn einzusetzen, abgesehen von seinem Running.
Der wurde noch nie so richtig, er wurde noch nie gut integriert. Und
ja, aber
behaupten, dass die Patriots ihn am besten von allen Teams bisher integriert haben.
Ja, aber Brady sage ich schon, Belichick hat ja damals gesagt, als sie ihn geholt haben, wir setzen dich als Receiver ein, so wie dich noch niemand eingesetzt hat, so nach dem Motto, wir, bei uns erfährst du sozusagen die Wiederauferstehung und das ist jetzt nicht so ganz der Fall. Aber schwierig, ansonsten fällt mir da eigentlich nichts ein, muss ich sagen.
Ja, man könnte, also ich würde sagen, die Person, die am ehesten auf die Badliste kommen könnte, wäre tatsächlich Tom Brady. Aber es wäre für mich auch noch nicht genug, um ihn draufzusetzen. Aber ich würde sagen, von den Spielern hat er am schlechtesten performt insgesamt.
Ja, wenn du meinst.
Ja. Ich finde. Aber es reicht nicht für die Badliste.
Es reicht nicht für die Badliste. Was reicht denn für die Injury-Liste?
Ich wollte noch einmal einen Shoutout an das Special Team machen.
Ach so, ja, fand ich nicht so Special großartig.
Ja, aber jetzt Jets Special Teams war vor dem Spiel das Bestgerankte in der ganzen Liga. Und es gab irgendwie, ja gut, es glaube ich keine Punt Return Yardage, ne? Das ist immer durchgelassen worden, aber es lag auch daran, dass ich glaube alle Punts inside der 10 waren, oder? Oder in der Garbage Time am Ende, ne? Kickoff-Return hat sich halt auch nicht viel ergeben, aber sie haben halt auch nicht viel zugelassen. Sie haben halt einen Kickoff-Return für, ich glaube, 36 Yards zugelassen, aber dann einen Stop tief drin gehabt. Der war dann im Average, waren sie, glaube ich, bei 26 oder so. Und das ist gut, vor allen Dingen, weil es halt vorher wirklich deutlich schlechter war.
Das stimmt,
deswegen würde ich das halt gerne herausheben. Das fand ich schon cool.
Beziehungsweise, ja, bei dem einen Kickoff-Return, der war ein bisschen länger, glaube ich, von Roberts. Da hat er, glaube ich, die knapp 30 Yards erreicht. Oder 35 Yards, sehe ich gerade.
Ja, 36 Yards sogar, glaube ich, ja.
Ja, das heißt, da habe ich schon wieder so kurz gedacht, so, okay, again and again, warum machen wir keinen Touchback draus? Okay, das gehört eben auch zur Taktik dazu. Das machen die Patriots so, aber manchmal muss man da so ein bisschen den Atem anhalten, wenn die ersten Nate Ebner und Matthew Slater vorbeifliegen und das Tackle nicht machen, weil wenn die beiden das nicht machen, wird es meistens gefährlich.
Ja, und da hat auch meines Erachtens Obi Melefonwu sein erstes Play gemacht. Denn er war nämlich, glaube ich, der das Special-Team-Tackle hatte bei dem Kickoff-Return an der 36-Yard-Linie. Also da und so ein bisschen Defense gespielt, aber nicht wirklich viel. Ne? Ich glaube nur am Anfang ein bisschen.
Ich glaube nur ein paar Snaps, ja.
Okay, Injured?
Injured, ja.
Die Verletzten.
Eigentlich zum Glück niemand wirklich verletzt. James White, sage ich schon. Sonny Michel, von dem ich ja auch sehr angetan bin, der mir sehr, sehr gut gefallen hat in dem Spiel, der, von dem ich ja dann auch gesagt habe, hätte er die ganze Saison gespielt, würden die Patriots mit Sicherheit den ersten Seed in der AFC halten. Der hatte ja einen Moment, in dem wir alle wahrscheinlich, alle, die mit den Patriots halten, auch den Atem angehalten haben, weil es aussah, als könnte das alles sein, von einer längerfristigen Verletzung bis Season-Ending bis irgendwie, keine Ahnung, Ende der Karriere. Aber er kam dann nochmal zurück.
Ja, Gott sei Dank. Und das ist ein sehr gutes Zeichen. Also er war jetzt heute auch beim Training da, was ich gesehen habe. Mike Ruiz ist ja immer relativ zügig dabei zu twittern. Nur Allen hat gefehlt. Tight End.
Dwayne Allen.
Genau. Nur der war abwesend beim Practice. Sprich, Sonny Michel wird wohl mindestens limited gewesen sein, wenn nicht sogar ein Full Participant. Sehr gutes Zeichen. Ich hatte da schon mehr befürchtet. Julian Edelman hatte auch so einen kleinen Moment, wo ich dachte so, ey, fuck, das sieht richtig scheiße aus, als er irgendwie aus gefühlt 25 Metern in der Luft auf den Ellenbogen gefallen ist, genau.
Ja.
Ist dann aber direkt im nächsten Spielzug war dann, glaube ich, schon wieder auf dem Feld. Also das war vielleicht auch... Definitiv. vielleicht war das nur so ein scary Moment, das sah ganz gut aus, aber...
Außer Moment, halt so der hätte ihm auch die komplette Schulter irgendwie für immer... Also ich meine, wäre es dir passiert, das wäre Career-Ending gewesen, Christian. Also deine Schulter...
gut, aber die muss man auch... glaube ich, Career-Ending mit meinen Schultern.
Ich glaube, es ist auch, wenn du beim Weihnachtseinkauf irgendwie mit Leuten bei Karstadt irgendwie zusammenrempelt, hast du schon eine ausgekugelte Schulter. Nee, aber das sah wirklich sehr böse aus. Also da habe ich auch gedacht so, oh, also Ellbogen, was dir die Kommentatoren sagten, habe ich gedacht so, völlig egal, wenn die Schulter jetzt kaputt ist. Aber zum Glück hat sich die Arme ein bisschen geschüttelt und dann ging es weiter.
Ja, ist mit genug Painkillern vollgespritzt wahrscheinlich.
Genug
wie
Wasser
jeder getrunken. Footballspieler.
Ja. Und Tom Brady auch, der ja in der Woche über haben ja viele gemunkelt und Brady.
Knie, ne?
Für alle, die die Patriots lange verfolgen, die haben sich ja nicht wahrscheinlich keine Sorgen gemacht, denn sie wissen, das haben wir in den letzten Jahren so häufig gehabt, dass Brady gerade in der Mitte der Woche das Practice dann mal sausen lässt, danach ein bisschen weniger trainiert, eher abseits der Kameras wahrscheinlich irgendwo in den Gebäuden, in den Gemächern da trainiert von Angus Guerrero durchgeknetet wird und dann ganz normal spielen wird und er hat dann auch selber nach dem Spiel gesagt, sein Knie fühlt sich viel besser an, alles okay.
Definitiv. Man sollte ihn einfach nicht als Receiver einsetzen, dann passiert sowas wohl auch nicht, denn bei dem Play ist es ja wohl passiert in Tennessee, als er versucht hat, anzufangen zu laufen.
Wobei, ich habe mir die Szene auch nochmal angeguckt von dem Tennessee-Spiel, weil dann eben alle gesagt haben, okay, es kommt daher. Das war ja völlig ohne Gegnereinwirkung. Ich meine, er ist einfach nur gestolpert, oder?
Tja, aber auch da kann man sich das
Knie verdrehen. Er ist gelaufen und er ist dann gestolpert. Also.
TB12 Method for Peak Performance.
Ja, absolut. Genau.
Peak Sustainability, sorry, da habe ich mich vertan. Und Peak Pliability.
Pliability beats everything.
Definitiv.
Ja, genau, so viel zu Good, Bad, Injured. Hast du sonst noch was zu dem Jets-Spiel oder sollen wir dann den bisschen weiter resümieren?
Wir sollten kurz über die Schiedsrichter reden. Der Belichick selber hat gar nicht mehr so groß, abweichende Meinung gegenüber den Schiedsrichtern gehabt und den Leistungen. Ich persönlich hatte zwei Penalties, wo ich wirklich ziemlich erbost war. Es war einmal ein ziemlich offensichtliches Hands to the Face gegen
David Andrews. Ja.
Das, glaube ich, auch in einem Third Down und das dann den Drive auch, glaube ich, am Leben gehalten hätte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das hat mich genervt und dann der tiefe Pass zu Patterson. Das war für mich auch so eine Sache, wo ich mir denken würde, okay, das kann gut und gerne auch meine Defensive Pass Interference geben. Aber die ganzen Holding Calls ist halt schwierig. Das ist, die sind halt einfach etwas,
Ja, das ist, es ist halt so.
Strikter in der Regelauslegung.
Es ist, ja genau, es ist das alte Ding. Also die Crew, die da als Referees aufgetaucht ist, der Sohn von Bodybuilder Ed Hockley, der ist
Sean.
Neuer Referee. Die Crew schmeißt die meisten Flaggen auf dem Feld in dieser Saison, pfeift am meisten. Wie gesagt, also ich weiß gar nicht mehr, wer das mal gesagt hat, aber jemand mit viel Ahnung hat mal gesagt, im Grunde passiert bei jedem Spielzug ein Holding, gerade an der O-Line. Die Frage ist einfach nur, wird es gepfiffen oder nicht? Und häufig sieht man dann auch gerade in Wiederholungen und denkt sich, wie kann man das nicht sehen? Das ist ein klares Holding, wird nicht gepfiffen und dann hast du auf einmal irgendwie so einen leichten Grab oder irgendjemand wird irgendwie ein bisschen zu Boden gedrückt und dann wird es gepfiffen. Also es ist schwierig. Die Referees haben einfach ein bisschen übertrieben in meinen Augen. Das war
na gut, sie sind ja konstant die ganze Saison durch. Ne? Ich meine, das ist ja auch, also ich kann mich damit schon anfreunden, wenn du halt auch gewisse Referee-Gruppen hast, also Truppen, wäre das noch das richtige Wort? Ja.
Arrangements.
Die dann halt, bitte?
Arrangements.
Arrangements, ja. Die eine gewisse andere Auslegung haben, wenn die halt auch konstant sind. Ne? Das ist mir immer das Wichtigste. Es muss halt eine gewisse Konstanz da sein. Bestenfalls natürlich auch unter den Crews einheitlich, aber ja, Konstanz ist das Wichtigste, weil darauf musst du dich auch einstellen können dann als Coach und als Team.
Eine andere Sache, die man vielleicht noch zum Jets-Spiel abschließend, oder würde ich dich gerne fragen, Christian, hast du ein Problem damit momentan oder hast du ein bisschen Bedenken, was James White angeht? Glaubst du, dass er vielleicht so ein bisschen ermüdet ist, nachdem er in diesem Jahr durch die Verletzungen gerade auf der Running Back Position extrem viel eingesetzt wurde, jetzt in den letzten Spielen einen deutlichen weniger zumindest Receptions gesehen hat, nicht unbedingt Targets, aber deutlich weniger Receptions, deutlich ineffektiver war, auch wenn er gut.
Weil die sollen erstmal den Ball so zuwerfen, dass er noch fangen kann.
Aber
also das ist.
Glaubst du, dass man es vielleicht ein bisschen übertrieben hat mit James White, beziehungsweise hatte man überhaupt eine andere Idee oder Lösung? Es wirkt so ein bisschen so, als wäre er ein bisschen ermüdet.
Ja, ich glaube, es gab auch so einen leichten Performance-Abfall Ende letzten Jahres bei White. War er nicht auch mal eine Zeit lang sogar verletzt? Für ein paar Spiele? Ja, ich glaube schon. Er hatte, ich weiß nicht mehr genau was, aber ich glaube, der war auch ein bisschen angeschlagen über eine Zeit lang. Ja, ich weiß es nicht. Also mir wäre es jetzt noch zu früh, also die Niederlage gegen Tennessee und jetzt dieses Spiel als Maßstab zu nehmen, das reicht mir noch nicht, weil das, um daraus was abzulesen, also Sorgen mache ich mir noch nicht, nein.
Okay.
Apropos, ich mache mir Sorgen über Dan Fouts. Ich kann den nicht mehr hören, der Typ. Der kotzt mich so an.
Ist ein Hall of Famer, also bitte.
Ja, das kann ja auch ein netter Typ sein, aber der redet nur Mist. Der verwechselt die ganze Zeit irgendwelche Spieler und sagt, oh ja, das war definitiv ein False Start von, was hat er, glaube ich, von Hogan oder so gesagt. Und dann so, nee, war Gordon, ja, okay. Und bla, und der redet so viel Müll. Regt mich echt auf. Also.
Ja, dann freu dich schon mal, das kommende Spiel.
Ja, auch Paul Ekman und.
Ja, das ist so die schlimmste Crew überhaupt, die es im Kommentatorenbereich gibt. Troy Aikman und Lucky Bastard, Dingsbums da.
Ja.
Wie heißt er noch?
Buck?
Bucky. Nein, nicht Bucky.
Wieso fällt uns das jetzt nicht ein?
Ja, ich weiß es auch nicht. Ich habe ihn schon ungefähr 379 Mal gesehen.
Joe Buck.
Joe Buck, genau.
Genau.
Lucky Bastard ist ein Buch, was ich nicht empfehlen kann.
Okay.
Ja,
das ist übrigens ein Grund, warum ich nicht so viele NFC-Spiele gucke, weil mir die Fox-Kommentatoren wirklich auch durch die Bank immer auf den Nerven gehen.
Ja, das Problem ist halt, dass Fox halt immer das America's Game of the Week hat und das sind halt häufig spannende Spiele, so wie in dieser Woche eben Minnesota New England. In der letzten Woche war es, keine Ahnung, gab es nicht, weil das Thanksgiving Game.
Es ist sogar geregelt, wie das grundsätzlich ist, die Verteilung. CBS kriegt alle AFC Heimspiele, Fox alle NFC-Heimspiele in diesem 7-Uhr-Zeitslot.
Mhm.
Und in dem 10-Uhr-Zeitslot wird sich dann, jetzt habe ich vergessen, wie das gemacht wird. Aber ich lese es mir nochmal an.
Ja, ich glaube dir auch, dass du es weißt. Was ich noch ansprechen wollte kurz bezüglich, als wir James White angesprochen haben und dann gerade eben ja auch Injured besprochen haben. Rex Burkhardt wurde reaktiviert, kann zurückkommen und hoffentlich eine weitere Option bringen, vor allen Dingen ein guter Ersatz auch für James White, um ihm eben auch ein bisschen mehr Ruhe zu gönnen während des Spiels. Rex Burkhardt, ein Spieler, der jetzt nicht so wie James White um das gleiche Kaliber ist, aber zumindest auch das, was er gezeigt hat in den letzten Jahren als im Laufspiel, aber auch im Passspiel eine sichere Alternative sein kann für Brady.
Ja, definitiv. Also man könnte vielleicht sogar argumentieren, dass das erste Spiel ist, in dem die Patriots das Team bei voller Stärke ist, ne? Und das ist sehr ungewöhnlich für Ende November beziehungsweise Anfang Dezember, denn normalerweise ist das immer so die Zeit, wo die optimale Aufstellung halt schon deutlich reduziert ist durch Verletzungen, ne?
Ja, muss man halt also, auch dazu sagen, die Patriots haben halt auch immer sehr viel Glück, was den Spielplan angeht und vor allen Dingen auch die späte Bye-Week, von der ich überzeugt bin, dass sie eben einem Team deutlich mehr hilft, als wenn du die Bye-Week in Woche 4 oder 5 hast.
Ach, ich sehe das so wie Tom Brady. Das ist immer gut, wenn die Bye-Week kommt. Es ist egal, wann sie kommt. Wenn sie kommt, ist gut.
Aha, okay.
Wow. Ja, so ein bisschen Coach-Speak implementieren.
Ja, genau. Dann lass uns doch vielleicht kurz nochmal aufs Playoffs-Picture gucken, Christian, dass wie du es so auch siehst, was wir erwarten können. Und dann eben nochmal ein kurzer Ausblick auf Minnesota. Und dann war es also auch von uns. Playoff-Picture momentan, wie gesagt, die Patriots auf dem zweiten Seed in der AFC, klar hinter den Chiefs, gegenüber den Chiefs haben sie natürlich den Tiebreaker, das heißt, wenn die Chiefs nochmal ausrutschen, könnten die Patriots eben auch an ihnen vorbeiziehen. Die Patriots insgesamt haben es jetzt selber in der Hand, auch den zweiten Seed und damit auch eine First-Round-Bye zu erlangen, indem sie eben jetzt durchgehend gewinnen oder eben auch hoffen, dass Teams wie die Texans oder Steelers vor allen Dingen oder auch die Chargers eben jetzt nicht durchgehen und gewinnen. Aber glaubst du, der zweite Seed ist realistisch, dass die Patriots ihn halten können, wenn wir jetzt die nächsten Spiele angucken? Klar, wir haben Minnesota, dann haben wir Miami, ein Spiel in Miami. Und dann eben Woche 16. Gegen Dezember gegen Pittsburgh, in Pittsburgh mal wieder Heinz Field, könnte sich dann entscheiden, wer den zweiten Seed behält.
Ja, ich könnte mir zum einen vorstellen, dass Pittsburgh tatsächlich noch ein weiteres Spiel verliert, denn auch Pittsburghs Schedule ist nicht ohne. Spielen jetzt am 2. Dezember auch in dem Sunday Night Game gegen die Chargers. Also das wird natürlich auch nochmal ein schwerer Test für sie sein. Und nach dem Patriots-Spiel in Woche 16 spielen sie in New Orleans bei den Saints. Mhm. Und könnte natürlich sein, dass es dann für die Saints um nicht mehr viel geht, weil vielleicht klar sein sollte, dass sie den First Seed sicher haben. Dementsprechend könnte das Spiel dann noch weniger wichtig sein, aber es könnte mir durchaus vorstellen, dass sie dort auch nochmal verlieren. Und die Saints haben ja auch bewiesen, dass sie extrem rekordhungrig sind und auch ganz gerne noch im vierten Quarter, wenn sie mit 30 Punkten führen und Vierter und Zwei haben, dann nochmal das Play ausspielen. Ne?
Ja, vor allen Dingen, weil ich mir auch gut vorstellen kann, dass die Saints gerade dann in Woche 16 noch nicht sagen, wir schon. Ja. Also wenn wir es jetzt hochprognostizieren, wie es weitergehen sollte und sie sich eben mit den LA Rams so einen Wettbewerb liefern um den ersten Seed, ist es natürlich extrem wichtig, ob du zu Hause in deinem Dome spielst oder dann auswärts, wenn du Pech hast, gegen die Rams antreten musst in LA, dann quasi einmal rüberfliegen musst, draußen spielst, da weißt du nie, wenn es regnet, whatever. Also das ist was, was die Saints mit Sicherheit behalten wollen, diesen First Seed, klar.
Also sprich, Pittsburgh hat noch 3 schwere Spiele gegen die Chargers, gegen die Patriots und gegen die Saints. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass sie noch 2 Spiele aus den 3 droppen, denn Pittsburgh ist halt, ich habe es auch gestern im GFA-Pod gesagt, immer dafür gut, schlecht zu sein oder dumme Entscheidungen zu treffen. Und Ben Roethlisberger ist jetzt gerade auch wieder ganz groß dabei, indem er irgendwie überall versucht, Scheiße an der Wand zu werfen und hofft, dass irgendwo was kleben bleibt, damit er von seinen Fehlern ablenken kann.
Indem er die Rookie-Receiver anmault?
Ja, genau.
Das ist nicht schön.
Genau, also das ist, Pittsburgh, ich könnte mir wirklich gut vorstellen, dass noch 2 Spiele droppen, das heißt, dann wäre sogar noch eine Niederlage von den Patriots in Pittsburgh drin für
oder das, in für Miami.
Tiebreaker. Ja, oder in Miami, genau.
Wir wissen.
Was Houston angeht, da haben wir nun mal auch den Tiebreaker, was natürlich auch sehr angenehm ist. Houston's Schedule ist wirklich extrem simpel, die haben nur noch Cleveland, Indy ist gerade heiß, aber ich weiß nicht so genau. Die Jets, Philly ist, die Saison mehr oder weniger wohl vorbei auch. Vielleicht nicht, aber irgendwie doch. Und am Ende gegen Jacksonville. Also der restliche Schedule von Houston ist ziemlich leicht. Aber das Team ist meines Erachtens auch, hat tiefe Makel irgendwie. Und deswegen würde es mich da halt auch nicht wundern, wenn die noch ein, vielleicht sogar 2 Spiele verlieren und es an den Patriots leicht machen. Also ich habe die Hoffnung, dass der Weg zum Second Seed ziemlich leicht werden kann. Das ist meine Hoffnung und ich gehe auch so ein bisschen davon aus. Und ich hoffe aber ehrlich gesagt, ganz ehrlich, schiebe ich immer noch auf den First Seed. Und tja, da ist Kansas City natürlich der Incumbent im Moment. Und die haben auch noch zwei, drei schwerere Spiele in Woche 14, also in
Übernächste zwei Wochen.
Spielen sie gegen Baltimore zu Hause, dann zu Hause gegen die Chargers, die wirklich ein starkes Team sind. Die Chargers können theoretisch sogar noch das Division gewinnen über den Chiefs. Und dann wäre es natürlich auch interessant, wie sie dann mit den Tiebreakern aussieht. Genau, und dann nochmal in Seattle in Woche 16. Also auch da ist durchaus noch möglich, dass Patriot Schützenhilfe quasi von außen bekommt, ohne dass sie dann selber alles gewinnen müssen, so sogar. Aber
absolut.
Wir werden sehen.
Moment. Ja, wenn ich gerade auf das AFC Playoff Picture gucke, muss ich mir gerade vorstellen, wie im StubHub Stadium von den LA Chargers ein vielleicht großes, wichtiges Playoff-Spiel stattfindet. Das Bild mit gefühlt 22 Fans ist sehr skurril, wenn ich es mir gerade vorstelle.
Ja, so Heimfield-Bonus gibt es dort nicht bei den Chargers.
Nee, die müssen wahrscheinlich 3000 Leuten noch irgendwie $50 in die Hand drücken, dass sie sich ein Trikot überziehen und ins Stadion gehen, die armen Chargers. Tut mir leid für sie.
Ja, so viel hat Philipp Rivers nicht verdient.
Nee, so viel zum zu den AFC, Playoff Picture und den Prognosen von Christian für die Patriots. Gucken wir zum Abschluss natürlich auf das kommende Spiel. Vielleicht eine kleine Prognose. New England Patriots, wie gesagt, im Late Window Game am Sonntag 10.25 Uhr zu Hause im Gillette Stadium gegen die Minnesota Vikings, die jetzt in das Sunday Night Game gewonnen hatten gegen die Green Bay Packers. Gibt momentan natürlich wieder die üblichen Lobhudeleien ganz vorne mit dabei. Natürlich Adam Thielen, der von Bill Belichick sehr, sehr gelobt wurde als ein Spieler, der eben alles richtig macht, der immer wieder sich frei machen kann, der unglaublich gute Hände hat, fast jeden Ball fängt, hat er auch wieder gegen die Green Bay Packers bewiesen. Stephon Diggs natürlich auch, muss man sagen, schon der Nummer 2 Receiver bei den Minnesota Vikings aufgrund der Saison von Adam Thielen, aber natürlich auch extrem gefährlicher Receiver. Kyle Rudolph, guter Tight End. Das Running Game und vor allen Dingen die O-Line, vielleicht die Schwachpunkte bei den Minnesota Vikings und die Defense, die bei weitem nicht so stark ist, wie wir es erwartet haben. Deine Prognose.
Christian. Aber im Moment wieder so ein bisschen am Kommen ist wohl, ne?
Ja, wieder am Kommen ist. Fast schon passend zum Spiel gegen die Patriots ist auf einmal der Pass Rush wieder zum Leben erweckt worden bei den Minnesota Vikings mit Daniel Hunter und natürlich auch Everson Griffin und auch Sheldon Richardson, die da wirklich sehr, sehr viel Alarm machen. Nichtsdestotrotz.
Linville Joseph darfst du auch nicht vergessen. Ne?
Ja.
Ich glaube, Knackpunkt in dem Spiel wird sein, wirklich wie die Pats O-Line gegen die Vikings D-Line auflaufen wird, wie die sich schlagen können. Denn Brady wurde bis jetzt wenig gesackt, aber wir wissen, ein starkes Mittel gegen die Patriots ist immer, Brady Druck spüren zu lassen, sodass er dann anfängt, Geister zu sehen, wie es dann immer so schön heißt, nicht in seinen Flow hineinkommt. Und damit kannst du das Passing-Game halt einfach massiv disrupten. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man mit einer guten Mischung aus Laufspiel und Play-Action da auch wieder ein bisschen Entlastung oder vielleicht schnellen Screen-Passen, was ja durchaus auch eine Stärke der Patriots ist, dass man da mit Entlastung damit für Entlastung sorgen kann. So. Insofern, ich bin recht optimistisch, muss ich sagen.
Ich bin auch optimistisch, weil es A zu Hause ist und weil die Minnesota Vikings nicht das sind, was ich vor der Saison gedacht habe oder auch noch vor ein paar Wochen vielleicht noch gedacht und gehofft hatte. Ich mag sie auch gerne. Für mich ist der Faktor Screen, ja, die Running Backs einsetzen, ja. Problem sehe ich da halt, die Vikings haben schnelle Linebacker mit Barr. Können sie sehr, sehr viel, wie man so schön sagt, Ground covern. Und sie haben halt Harrison Smith, der so ein bisschen ist nicht so ein Ed Reed, aber es ist auf jeden Fall jemand, den Brady quasi pre-snap jedes Mal sich angucken muss, wo steht Harrison Smith, ist er in der Line, ist er in der Coverage, blitzt er vielleicht, also der ist so unberechenbar und so, so stark, Mit für mich der beste Spieler in dem Team overall fast auch von den Minnesota Vikings. Das heißt, den muss er im Blick haben und ich würde versuchen, ich weiß nicht, Xavier Rhodes wird wahrscheinlich spielen, sollte er nicht spielen, haben die Patriots dann natürlich gerade mit ihren Wide Receivers ein unglaubliches Vorteil Matchup-wise und auch wenn er spielen sollte und vielleicht nicht bei 100% ist.
Davon gehe ich aus.
Sollte man
also
da
ich gehe davon aus, dass er bestenfalls spielt, aber nicht bei 100% ist und das auch merkbar ist oder dass er nicht spielt.
Ja, das heißt, da so können sie attackieren mit Hogan, mit auch Josh Gordon, vielleicht auch Edelman, dass man da wirklich die zweiten, dritten Corner von den Minnesota Vikings attackiert, weil da sind sie verwundbar. Also nach Xavier Rhodes und auch Trey Waynes, der auch nicht so wirklich überzeugt, haben sie da wenig Leute, die da gut covern können. Von daher, da bin ich überzeugt. Was denkst du, machen die Patriots in der Defense gegen Adam Thielen und Stephon Diggs? Weil das Laufspiel haben sie, glaube ich, gut im Griff. Das macht mir überhaupt keine Gedanken, auch weil, wie gesagt, die O-Line der Vikings nicht so stark ist. Aber wie würdest du Adam Thielen und Stephon Diggs verteidigen?
Tja, das typische 2-1-Prozedere, dass du Gilmore quasi auf Stephon Diggs setzt im Man-to-Man und Thielen dann mit McCourty und, McCourty-Kammer.
Oder Harmon. Harmon für die extra Coverage. Ja,
ich vermute mal, dass es darauf hinauslaufen wird. Das ist einfach so ein Go-To-Ding. Ne? Kirk Cousins hat jetzt auch eine sneaky gute Saison. Ich glaube, das ist auf dem Weg dahin, 4.800 Yards zu erzielen. 7 Interceptions, das ist nicht großartig, das ist aber auch bei weitem nicht schrecklich. Und 22 Touchdowns, okay, das ist so, aber es ist ein Team, das zu vielem fähig ist. Die Frage ist nur, wird es das am Sonntag sein?
Auf jeden Fall werfen sie sehr, sehr viel. Ich glaube, das Team mit zweitmeisten Passversuchen, das heißt, das ist eigentlich ein Gut, wenn sie dann nach Foxborough reinkommen und kein gutes Laufspiel haben.
Das ist halt auch ein Heimspiel, ne? Das ist tatsächlich extrem wichtig.
Und wenn man dann auswärts kein Laufspiel hat, wissen die Patriots-Fans nur zu gut, wir haben es gesehen gegen Jacksonville oder Tennessee oder die Detroit Lions, wenn kein Laufspiel da ist auswärts, wird es verdammt schwierig. So viel dazu, Christian. Hast du noch was du uns mitgeben möchtest oder den Patriots-Fans da draußen?
Nö. Eine schöne Woche, die ich euch noch wünsche und am besten ein freudiges Spiel. Hab ich sonst weiter nichts zu sagen.
Und vielleicht macht sich Christian am Sonntag nach dem Spiel dann einen Drink zur Feier, wenn die Patriots gegen die Minnesota Vikings gewonnen haben. Wir hoffen, dass alle seit nächste Woche wieder bei uns beim GFA-Pod. Nicht, sondern doch auch beim GFA-Pod, sondern hier bei Pets-Pod. Das kommt davon. Macht's gut, ciao.